Es gab Hitze heute, aber auch Starkregen und Hagel in anderen Teilen Deutschlands. Der Sommer zeigte sich also schon ganz unterschiedlich intensiv. Und wir achten mehr auf diese extremen Wetterphänomene. Das Thema Klimaschutz wird von den Deutschen zurzeit als das wichtigste Problem gesehen. Die Fridays for Future-Schüler haben etwas bewegt. In Bonn beraten zurzeit Experten aus aller Welt auf der UN-Klimakonferenz über die Umsetzung des Pariser Abkommens. Den Grünen wird die größte Kompetenz zugeschrieben. Aber welche Maßnahmen machen wirklich Sinn und welche sind vereinbar auch mit den Anforderungen der Wirtschaft? Alle wollen punkten. Welche Partei kann Klimaschutz? Unser Thema heute in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Professor Dr. Volker Quaschning ist bei uns. Er ist Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und Mitinitiator der Scientists for Future, einer Vereinigung von Wissenschaftlern, die eben die Fridays for Future unterstützen. Und Henry Bormann nebenan ist Leiter des Bereichs Energie- und Bildungspolitik des Interessenverbandes des Die Familienunternehmen. Da sind über 6000 Unternehmen organisiert. Michael Schäfer begrüße ich herzlich. Er ist Leiter des Fachbereichs Klimaschutz und Energiepolitik beim WWF Deutschland und ehemaliger Politiker der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Und herzlich willkommen Ursula Weidenfeld, freie Wirtschaftsjournalistin, daneben aber auch Moderatorin, Kommentatorin für Fernseh- und Hörfunksender. Herzlich willkommen. Herr Quaschning, jetzt wird in Bonn beraten über das Pariser Abkommen. Am Freitag wird auch wahrscheinlich wieder demonstriert. Also das Thema Klima ist ein Thema, was alle irgendwie umtreibt. Alle Parteien haben es für sich entdeckt. Ist es eigentlich glaubhaft, dass sich alle Parteien da so jetzt draufstürzen?
Nee, überhaupt nicht. Wir hatten ja schon in den 1990er Jahren Klimadiskussionen. Wir hatten damals schon Ausschüsse vom Deutschen Bundestag. Wir hatten eine Enquete-Kommission zum Schutz der Erdatmosphäre, wo da auch alle vertretenen Parteien im Bundestag drin waren. CDU, SPD, Grüne. Man hat damals schon Empfehlungen gemacht in den 90er Jahren. Man müsste eine CO2-Steuer einführen. Es wird alles ganz schlimm mit dem Klimaschutz. Man müsste entsprechend runter. Man muss die erneuerbaren Energien machen. Es ist ein bisschen was passiert, aber sehr, sehr wenig. Und die ganzen Themen, die wir in den 90er Jahren schon haben, kommen jetzt gerade wieder.
Und aber da das ist dann positiv.
Positiv, nur wir haben 30 Jahre verloren. Und deswegen haben wir das Problem, dass wir jetzt einfach die Energiewende um den Faktor 5 schneller machen müssen, als wenn wir in den 90er Jahren angefangen haben. Und das wird natürlich jetzt, was in den 90er Jahren noch vergleichsweise leicht gewesen wäre, ziemlich schmerzhaft werden.
Okay, Frau Weidenfeld, wie sehen Sie diese Entwicklung, dass jetzt alle sich auf das Thema Klimaschutz stürzen? Die Grünen gehen durch die Decke in den Umfragen, ganz ungewohnt auf einmal. Und die anderen, hat man das Gefühl, müssen da alle hinterher?
Ich glaube, das ist nicht nur eine Frage der Parteipolitik, sondern es ist eben einfach ein wichtiges Thema. Das haben inzwischen und endlich auch viele erkannt. Das haben alle Parteien sehen, dass man um eine klare Positionierung nicht mehr drumherum kommt. Alle Parteien sehen auch, dass man nicht mehr sagen kann, wir wollen nicht zum Pariser Klimaschutzabkommen stehen. Und das zeigt dann eben auch eine politische Logik und eine politische Dynamik, die da in Gang kommt. Aber tatsächlich ist es so, dass bisher noch keiner gezeigt hat, dass das kann. Auch die Grünen nicht. Wir haben eine rot-grüne Bundesregierung gehabt, die damals dieses erneuerbare Energiengesetz sehr, sehr prominent verankert hat in der deutschen Politik. Deutschland ist jetzt das Land, das das meiste, die teuersten Strompreise hat, das mit am meisten ausgibt für die Energiewende mit den dürftigsten Folgen, nicht? Also wir haben immer noch weiter steigende Klimagase.
Ja, genau. Herr Schäfer, ist das wo Sie sagen, Sie sind einfach nur glücklich, weil Sie waren ja auch mal bei den Grünen aktiv und der WWF setzt sich sehr für Klimaschutz ein. Wo Sie sagen, ist es genau richtig, dass jetzt alle Parteien da drauf gucken oder glauben Sie vielen Parteien noch nicht?
Als Umweltverbände haben wir ein ganz großes Interesse daran, dass alle Parteien oder zumindest mehrere Parteien Klimaschutz zu ihrem prioritären Thema machen. Denn solange das nur eine ist, hängt es immer davon ab, ist sie in der Regierung oder nicht. Wir sehen in anderen Ländern, wo es auch liberale, stark pro-ökologische Parteien gibt, dass da Fortschritte viel schneller vorangehen, etwa in Schweden gerade und auch über Legislaturperioden hinweg, da nicht Kurswechsel komplett stattfinden. Das heißt, als Klimaschützer, als Ökologe wünschen wir uns, dass auch CDU, SPD, Linkspartei, FDP, Klimaschutz zu einer Priorität machen und aber dann auch mit Forderungen unterlegen, die kohärent sind und die uns unseren Beitrag zum Pariser Klimaabkommen auch tatsächlich mit denen wir den leisten können. Mhm. Und da sehe ich im Moment eine Chance für, aber für mich ist es noch offen, ob die Ergebnisse, die jetzt da rauskommen, ob das nur ein so tun als ob ist und man irgendwelche schön klingenden Forderungen erhebt, die aber dann von ganz vielen europäischen und sonstigen Fallen abhängen. oder ob man tatsächlich Maßnahmen entwickelt, die in der Sache uns den Klimazielen tatsächlich die auch erreichbar machen.
Für einen Unternehmerverband ist das eine bedrohliche Diskussion, die Sie jetzt mitverfolgen, dass alle sich so auf das Klimaschutz so wichtig ist und dass alles an vielleicht andere Interessen, Wirtschaftsinteressen da untergeordnet werden?
Bedrohlich würde ich das nicht nennen. Also wir arbeiten ja an dem Thema auch schon seit einigen Jahren. Und der Klimaschutz war für uns eigentlich nie diskutabel. Das war immer etwas, was wir in unserer energiepolitischen Agenda, sage ich mal, eigentlich ganz oben hatten. Das Problem ist nur die Frage, wie man das umsetzt. Und da sehen wir eben die Probleme. Frau Weidenfeld hat es eben schon gesagt. Wir haben eben die höchsten Strompreise hier. Das ist ein Wettbewerbsnachteil für die industriellen Unternehmen, gerade für die nicht entlasteten. Und das ist eben auch ein Problem. Und Fakt ist, wenn wir die Industrie aus Deutschland eben vertreiben, dann haben wir dem Klimaschutz auch einen Bärendienst erwiesen. Denn sie haben eigentlich nirgendwo auf der Welt so strenge Umweltauflagen und Effizienzkriterien wie hier in Deutschland.
Würden Sie das befürchten, dass wenn man Klimaschutz, also wenn man zum Beispiel die Ziele des Pariser Abkommens umsetzt, dass man dann die Industrie aus Deutschland vertreiben würde?
Das würde ich nicht so sehen. Ich glaube, man kann das gut vereinen. Man kann die Energiewende anders ausgestalten, günstiger ausgestalten und trotzdem die Klimaschutzziele erreichen. Das ist für mich absolut kein Widerspruch.
Deutschland verfehlt ja zunächst erstmal die Klimaziele für 2020. Da war ja angestrebt, dass man CO2 verringert um 40%. Wir schaffen nur 32%. Das Ziel für 2030 ist -55%. Herr Quaschen, wenn Sie das hören, was Herr Bohrmann sagt, dass man das so machen kann, dass es letztendlich nicht schädlich ist für die Industrie, geht das überhaupt?
Das ist immer die Frage, schädlich für welche Industrie, nicht? Also wir sagen ja, der Klimaschutz, da müssen wir ja was radikal verändern. Das heißt, wir müssen ja klimaneutral werden, also kein Öl, Kohle und Gas mehr verbrennen und das möglichst in den nächsten 15 Jahren. Das heißt, die Unternehmen, die jetzt mit der Verbrennung von Öl, Kohle und Gas Geld verdienen, wird es nicht mehr geben. Das muss man einfach sagen, Punkt. Dafür wird es neue Unternehmen geben. Das heißt also, wir haben die Photovoltaik, die Solarenergie, da werden wir Tausende oder Hunderttausende von Arbeitsplätzen brauchen. Wir haben das mal durchgerechnet. Also momentan ist es ja so, dass wir in dem Bereich abbauen. Das heißt, wir haben in den letzten 5 Jahren der Photovoltaik 80.000 Jobs in Deutschland vernichtet. Diesen Jahr werden wir 40.000 Jobs in der Windbranche abbauen. Das heißt also roundabout über 100.000 Jobs durch den Kahlschlag im Bereich erneuerbare Energien, der GroKo jetzt in den letzten 3-4 Jahren verloren. Und wenn wir das Tempo aufnehmen wollen, das wir für den Klimaschutz brauchen, heißt das, dass wir im Bereich der Photovoltaik 5-mal so viele Leute brauchen. Das heißt also,
warum haben wir denn jetzt da so viele verloren?
Na, weil die Gesetze so gemacht wurden, dass der Zubau eingebrochen ist. Wir haben im letzten Monat in deutschlandweit nur noch 9 Windräder aufgebaut. Das heißt, da haben wir einen Zusammenbruch wirklich der kompletten Windbranche durch die neuen Gesetzgebungen, die in den letzten 2 Jahren geschlossen wurden. Das heißt also, man verspricht Klimaschutz und zerstört im Prinzip die Solar- und Windbranche hier in Deutschland, weil es halt eine Konkurrenz für die Kohle ist.
Ich glaube, man muss da schon ein bisschen unterscheiden. Erstens die Frage stellen, und die finde ich, muss man sehr, sehr ernsthaft und auch sehr aufrichtig diskutieren. Wollen wir weiter eine industrielle Basis in Deutschland haben? Und ich glaube, da würde jeder sagen, ja, Deutschland ist das Land von den hochentwickelten Industrieländern, das am effizientesten produziert. Es ist das Land, das die größte industrielle Basis hat. Ungefähr 26% aller Arbeitsplätze in Deutschland, der Bruttowertschöpfung auch, sind industriell. Das wollen wir ja behalten. Das wollen wir nicht verlieren. Und das Zweite ist eben die Frage, warum können wir im Moment nicht so viele regenerative Energien zubauen, wie wir bräuchten, wenn wir tatsächlich im Jahr 2030 ungefähr 2/3 der Energie aus regenerativen Quellen gewinnen wollen. Und da gibt es eben einmal natürlich Fragen des Designs, wie gestaltet man es aus? Aber viel, viel wichtiger im Moment und der viel größere Grund, warum nicht zugebaut wird, ist ja, dass die Leute das nicht mehr wollen. Also wenn wir bis zum Jahr 20...
Jetzt keine Windräder mehr wollen.
Die wollen keine Windräder mehr. Da gibt es im Moment Demonstrationen in Mecklenburg-Vorpommern. Ministerpräsidentin Schwesig wird da berichten können, wie dramatisch das ist, dass Menschen, die schon Windräder vor der Tür haben, nicht noch mehr haben wollen und nicht noch höhere haben wollen. Und das ist, glaube ich, im Moment der viel, viel stärkere Bremsklotz für die Energiewende, dass die Bevölkerung das nicht will, dass der Netzausbau daran an Widersprüchen scheitert und dass es bisher noch keiner Partei gelungen ist, und zwar einmal durchs ganze Spektrum, da einen Weg zu finden, wie man die Bürger dafür gewinnen kann, nicht nur zu sagen, ja, wir wollen die Energiewende und wir gehen bei Fridays for Future mit unseren Kindern auf die Straße, sondern auch die Zumutungen zu akzeptieren, die das mit sich bringt. Und wir brauchen im Jahr 2030 doppelt so viele Windräder, wie wir heute haben. Und dann müssen wir erklären, wo die hin sollen.
Da würde ich gleich einhaken. Das ist die entscheidende Ressource eigentlich, der Platz und die Akzeptanz der Leute. Und das ist de facto ja so, dass die Bundesregierung die Gesetze so erhöht hat, dass eigentlich mehr Wind zugebaut werden darf. Also das Angebot an zubaubarer Windkraft wurde durch Sonderausschreibungen massiv erhöht. Sie könnten also per Gesetzeslage mehr zubauen. Das Problem ist, dass die Leute vor Ort, diejenigen, die Windkraftanlagen errichten wollen, dagegen nicht mehr gegen die Bevölkerung vorkommen, weil die sich eben durchklagen, bis dieser Windpark eben nicht gebaut wird.
Nee, das ist nicht ganz korrekt. Das heißt, wir haben vor 3 Jahren einen Windbau gehabt, Zubau gehabt, der etwa doppelt so hoch war, wie was die Bundesregierung jetzt ausgeschrieben hat. Das heißt, und die Ausschreibung hat man so schlecht gemacht, dass wir 2017 schon gesagt haben, wenn man das so durchzieht, wird der Windenergiezubau alleine auf das Instrument ausschreiben. Da brauchen wir gar nicht über die Akzeptanzproblematik reden, auf ein Viertel zusammenbrechen. Und genauso ist es 2019 gekommen. Das heißt, das war eine Zerstörung mit Ansage. Und vielleicht noch mal einmal, was wir da gehört haben mit der Industrie. Also man hört immer die Industrie soll nicht. Welche Industrie meinen Sie? Das heißt also, wollen wir hier eine Kohleindustrie halten? Ja, dann müssen wir eine langsame Energiewende machen. Wir haben eine komplette Photovoltaikindustrie abgewickelt. Wir hatten in Ostdeutschland Unternehmen, Frankfurt-Oder, da war Produktionsstandort von Photovoltaikmodulen. Wir haben in Deutschland Tausende von Jobs gehabt, die Solarmodule hergestellt haben. Das ist auch eine Industrie. Und die haben wir durch den Zusammenbruch, wir haben also den Photovoltaikmarkt in Deutschland auf 80% runtergedröselt. Weil es im Prinzip hieß zu teuer.
Aber diese Unternehmen, wir haben ja auch eine Automobilindustrie, die extrem wichtig ist für
Wir hatten schon mal 140.000 Jobs in den Erneuerbaren, allein in der Photovoltaik. Wir haben 80.000 abgebaut. Die sind ja nicht weg, die sind jetzt in China. Das heißt, sämtliche Solarmodule, die wir jetzt in Deutschland verbauen, kommen aus China. Wir haben die Photovoltaikindustrie komplett abgewickelt. Und wenn wir Industrie in Deutschland halten wollen, dann muss man fragen, welche. Und die erneuerbaren Energien haben wir derzeit ausgesourced, weil wir gesagt haben, wir wollten die alten Technologien halten. Darum geht es.
Ich bin da ganz bei Ihnen. Nur man muss ja sehen, wie ist die entstanden und wie ist sie wieder verschwunden, nicht? Also wir haben die Photovoltaikindustrie mit massivsten Subventionen aufgezogen in Ostdeutschland, zu Recht auch damals, weil man gedacht hat, man muss irgendwie nach dem Zusammenbruch der ostdeutschen Industrie irgendwie eine Zukunftstechnologie dahin bringen und hat dann aber eben festgestellt, dass eben diese Unternehmen subventionsfrei nicht zu betreiben sind. Und in dem Moment, wo man die staatlichen Zuschüsse für diese Produktion weggenommen hat, sind die zusammengebrochen und dass das jetzt eben in China produziert wird viel, viel billiger. Das ist eben eine Folge dieser verfehlten Aufbaupolitik, die man dann nicht mehr im Griff hat.
Ja. Muss man auch mal sagen, dass ja jeder Job in der PV-Branche zeitweise mit 100.000 Euro subventioniert wurde. Das muss man auch mal.
Okay, ich würde gerne. Lass uns mal noch.
Es gab keine direkten Subventionen für Solarmodulhersteller. Okay. Also ich meine,
ich würde jetzt gerne mal weg von den Solarmodulen und noch mal einmal diese Frage. Wenn man fragt jetzt, also das sind ja dann Sachen, die geschehen sind. Aber wenn man jetzt schaut, wie welche Industriepolitik, Wirtschaftspolitik, Klimaschutzpolitik macht man oder kann man machen, Herr Schäfer, heißt eine gute Klimaschutzpolitik auch gleichzeitig, das ist eine gute Industriepolitik oder geht es gar nicht zusammen?
Es muss zusammengehen. Also wenn wir 2050 klimaneutral sind und haben keine Industrie mehr, dann haben wir es nicht geschafft. So einfach würde ich das zusammenfassen. Und deshalb geht es, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir nicht beim Klimaschutz endlich ernst machen, dann ist das die Gefahr für unsere Industrie. Wir sehen in China gerade, wie die mit Elektromobilitätsquoten letztendlich unsere Automobilhersteller mitfinanzieren lassen, ihren Einstieg in die Elektromobilität durch handelbare Quotenzertifikate. Und das liegt auch daran, dass unsere keinen Heimatmarkt haben für Elektromobilität. Andere Länder machen Bonus-Malus-Systeme. Das sind marktliche Ansätze, um eben diese Industrie auch zu halten. Und da müssen wir einfach ran. Also die große Gefahr ist das Nichtstun für unsere Industrie.
Ja, Nichtstun will ja eigentlich niemand. Das ist ja, alle haben
aber
ja
gesagt, wir müssen. Das ist das, was 10 Jahre passiert ist.
Ja, okay, aber wir wollen ja nach vorne gucken. Ja. Es soll ja ein Klimaschutzgesetz jetzt geben. Die Bundesregierung will da aktiv werden. Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, ja, da machen CDU und SPD, die große Koalition, da machen die jetzt was richtig?
Also ich finde, dass mit dem Klimakabinett eine Struktur geschaffen wurde, mit der man jetzt tatsächlich Sachen anpacken kann. Mhm. Ob das auch tatsächlich angepackt wird.
Also mehrere Ministerien zusammenarbeiten
zum Thema. Ja, und dass man das zu einer Priorität damit auch macht, dass die Bundeskanzlerin selber sich das auch angezogen hat, das finde ich richtig. Ich sehe aber mit großer Sorge, dass da immer noch diese alten Spielchen, schwarze Peter-Spiel, die SPD verweist darauf, dass die CDU-Minister ja für Landwirtschaft, Industrie, Verkehr zuständig sind und sollen jetzt mal ihre Pläne machen. Dann machen die alle ihre Pläne, die aber alle nur Geld kosten und sich nicht refinanzieren, damit dann den schwarzen Peter der Olaf Scholz, der SPD-Finanzminister hat. Für dieses Spiel haben wir keine Zeit mehr. Und dann brauchen wir eine neue Ernsthaftigkeit von der Bundesregierung, die tatsächlich Maßnahmen gemeinsam entwickelt, die Ziele erreichen. Das große Verdienst der letzten Legislaturperiode, und viel mehr ist es leider nicht, sind die Sektorziele. Und die jetzt durch Maßnahmen zu unterlegen, das ist der Job. Und da sehe ich aber noch nicht, dass das tatsächlich passiert.
Wie ist es für Ihren Verband, Herr Bormann? Sehen Sie da, wenn Sie das hören, dass die Grünen da eben so gut abschneiden bei diesem Thema, sind die Grünen für Sie eine Partei, wo Sie sagen, ja, die vertreten unsere Interessen auch im Sinne einer guten Wirtschaftspolitik?
Es gibt Ansätze, wo die Grünen unsere Interessen vertreten. Man steht da natürlich in ständigem Dialog. Ich sag mal, die Weltsicht ist jetzt schon teilweise eine andere, aber man versucht eben zusammenzukommen, um eben auch das Ziel zu erreichen. Also der Ansatzpunkt ist ja alle, dass wir alle dasselbe Ziel haben, nämlich Klimaschutz. Auf der Basis kann man reden und dann führt man im Prinzip noch eine Instrumentendebatte, und da würde ich Herrn Schäfer recht geben. Es ist jetzt vielleicht auch eine Struktur, wo man so eine Instrumentendebatte eben auch mal zum Ende führen kann und dann auch durch einen Konsens das Jahre durchziehen kann, sage ich mal, ohne diese ständigen Wechsel in der Energiepolitik. Das wäre gut. Es gibt ja auch
eine Planbarkeit.
Genau, es gibt ja auch durchaus Konzepte. Also es ist ja unter Experten eigentlich unbestritten, dass man eine CO2-Bepreisung als das bessere Instrument ausgewählt hat. Das sieht ja der WWF unter anderem auch so. Also Stichwort Emissionshandel oder CO2-Steuer. Da könnte man viel machen. Ich muss sagen, aus meiner Sicht sind die bisherigen Instrumentarien eher hinderlich, denn wir erreichen die CO2-Ziele nicht. Zum Beispiel auch diese massive Förderung der erneuerbaren Energien. Auf der Basis, das kann man als Anschubinstrument machen, aber über die Jahre hinweg hat es sich eben nicht bewahrheitet. Die CO2-Einsparungen sind einfach nicht ausreichend, die wir haben. Und wenn wir mal sagen, wir erreichen jetzt 33-34% auf Basis des 1990-Ziels, dann ist das meiste davon der Zusammenbruch der DDR-Industrie und nicht die Förderung der erneuerbaren Energien. Da hätte man viel früher ansetzen müssen und das System auch dann langfristig durchziehen müssen.
Ja, aber die Förderung der erneuerbaren Energien ist eine der wenigen Maßnahmen, die was gebracht hat. Sonst würden wir noch ganz anders stehen. Sie können ja nicht so argumentieren, als wäre die Förderung der erneuerbaren Energien dafür zuständig oder schuld daran, dass wir so weit von unseren Klimazielen entfernt sind. Im Gegenteil, wir wären noch viel weiter davon entfernt.
Man hätte es doch aber viel früher umstellen müssen. Warum haben wir denn noch Kohlekraftwerke oder brauchen die? Warum führen wir die Debatte? Weil die erneuerbaren nicht grundlastfähig sind. Das EEG hat im Prinzip Massenproduktion gefördert. Das ist nun mal so.
Also man muss ja erstmal gucken, als Ingenieur muss man schauen, wie kommt man technisch hin. Und wenn wir klimaneutral werden, heißt das, dass wir 100% erneuerbare Energien entweder hier in Deutschland produzieren müssen oder, wenn wir es in Deutschland nicht hinkriegen, dass wir es irgendwo anders machen und importieren und dann halt viele Leitungen nach Deutschland ziehen. Das ist die technische Lösung. Dann könnte ich ökonomisch überlegen, wie kommt man da hin.
Aber jetzt erstmal, wie Sie die Leitungen nach Deutschland gezogen kriegen.
Genau, deswegen müssen wir es, weil die Zeit eigentlich dafür gar nicht mehr da ist, hier im Lande lösen. Und diese Lösung ist einfach erneuerbare Energien, und Grundlast ist irgendwie so ein Begriff aus den 80er Jahren. Also das heißt, wir haben jetzt flexible Stromerzeugung, wir brauchen Backup-Anlagen, klar, wir brauchen Speicher dazu. Die Lösung kennen wir, die haben wir als Ingenieure parat, die muss man einfach aufbauen. Das heißt, die Technik ist da, sie ist auch bezahlbar. Wir haben jetzt bei den letzten Ausschreibungen...
Und wer bremst denn dann da, Ihrer Meinung nach?
Ja, wir haben ganz klar einen Verdrängungswettbewerb. Wir hatten jetzt in der ersten Märzwoche so viel Windstrom, dass also im Prinzip kaum mehr was übrig war für die Kohle und für die klassischen Energiekonzerne. Und das heißt, wenn wir entsprechend sehr schnell ausbauen, heißt das im Prinzip ganz mal salopp ausgedrückt, RWE müssen wir abwickeln.
Aber wir hatten im letzten Jahr im Januar 2 Wochen weder Sonne noch Wind, und da hatten wir Gott sei Dank, wir hatten keinen oder nur wenig französischen Atomstrom, und da standen den Versorgern wirklich die Schweißperlen auf der Stirn, das wissen Sie auch.
Ja, wir haben Überkapazitäten in Deutschland, also ja.
Okay,
ja, aber nicht zu jeder Zeit. Und das ist das entscheidende Problem.
Ja, das ist ein Sektor, der Energiesektor. Ein anderer Sektor, der natürlich viele Bürger betrifft, ist die Mobilität. Beim Verkehrssektor sieht es nämlich noch gar nicht so gut aus mit den Einsparzielen. Also wenn jetzt diese Diskussion im Gange ist, wäre es nicht dann ehrlicher, wenn man sagt, wir wollen diese Ziele erreichen, dass man auch sagt, es ist mit Zumutungen verbunden. Ja. Also ich glaube, also in Berlin beginnen morgen die Ferien. An vielen Abendbrottischen wird sicher darüber geredet, können wir überhaupt noch in Urlaub fliegen? Und dann sagt Herr Lindner von der FDP, ich lasse mir doch meinen Schnitzel nicht verbieten. Also müssen wir sagen, es gibt Sachen, wo wir einfach unseren Lebensstil ändern müssen. Und da muss sich immer eine Partei wirklich trauen, das zu sagen, Herr Schäfer.
Man muss diese Debatte vom Kopf auf die Füße stellen. Es ist mit extremen Zumutungen für die Menschheit verbunden, wenn wir die Pariser Klimaziele nicht erreichen. Das ist die große Gefahr, die wir haben. Und die Verhaltensänderungen und die Änderungen unserer Wirtschaftsweise, die anstehen, um die Klimaziele zu erreichen, die sind gemessen an dem, was wir an Freiheitsspielräume für künftige Generationen erhalten, absolut vernachlässigbar. Das ist natürlich hat jede Veränderung Gewinner und Verlierer, aber die Veränderungen, die wir für den Klimaschutz brauchen, die wird diese aber Effekte haben, Sinn? Aber am Ende gewinnt die gesamte Menschheit daran.
Okay, aber macht es Sinn, wenn ich persönlich sage, ich fliege nicht mehr? Macht es wirklich Sinn, um das Ziel des Pariser Klimaabkommens zu erreichen?
Na, das Entscheidende ist, dass wir den Flugverkehr dekarbonisieren wollen. Und man darf nicht, wir dürfen nicht dem einzelnen Bürger, der einzelnen Bürgerin diese riesen Klimakatastrophe vor die Füße knallen und sagen, so, jetzt stoppt die mal. Denn man kann, wenn man sehr viel Geld hat, sich vielleicht eine Solaranlage aufs Dach bauen, aber einen Kohleausstieg kriegt man nur als Gesellschaft hin. Man kann auf eine Flugreise verzichten und ich möchte keinen davon abhalten. Aber die Dekarbonisierung des Flugverkehrs, also dass wir den unabhängig machen von der Verfeuerung von Kerosin, das kriegt man nur durch die Umgestaltung der politischen Rahmenbedingungen hin. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler sich politisch einsetzen.
Ja. Und da sagt ja zum Beispiel die FDP, es macht Sinn, dass wir auf Technologien setzen und nicht unbedingt auf Verbote, Herr Bohmann. Das entspricht Ihrer Meinung dann auch wahrscheinlich.
Oder? Genau. Also wir sind starke Verfechter des Emissionshandels. Das ist eben ein System, was sehr technologieoffen ist und was auch, sage ich mal, nicht so sehr in den Markt eingreift, wie es die jetzige Energiewende tut. Das wäre eben sozusagen ein Regimewechsel. Also man greift ein und deckelt die CO2-Menge. Das ist ein europäisches System. Es darf nicht mehr ausgestoßen werden, als Zertifikate ausgegeben werden. Und darunter lässt man zum Beispiel den Ingenieuren, sage ich mal, die Suche nach den besten Lösungen, den Unternehmen, auch den Bürgern, Tüftlern. Und dann wird eben dort eingespart, wo es am günstigsten ist. Und das ist aus meiner Sicht ein System, das eben die besten Resultate zeigt. Also man kann auch sehen, dass in den Sektoren, die jetzt schon dem Emissionshandel unterliegen, also Energiewirtschaft und Teile der Industrie, die Ziele erreicht werden. Das kann man beim Umweltbundesamt nachlesen. Das ist nicht meine Meinung. Ja. Das Instrument ist...
Die Meinung gleich. Aber Sie würden sagen, das funktioniert.
Sie können sich die Grafik angucken. Ja. Also da gibt es eine Linien-Cap und die Ziele werden jedes Jahr erreicht. Mhm. Man ist europäisch gesehen immer im Bereich der Klimaschutzziele geblieben, solange das Instrument, sage ich mal, existiert.
Ich glaube, das Problem, also ich habe auch immer gedacht, dass die Klimazertifikate die ideale Lösung sind. Mhm. Aber es hat sich ja gezeigt, zum Beispiel nach der Weltwirtschaftskrise im Jahr 2009, dass eben dann praktisch, wenn die Zertifikatepreise verfallen, weil eben nicht mehr so viel Energie gebraucht wird in einer enormen Wirtschaftskrise, dass dann eben im Grunde auch der Weg oder der Zug stoppt, wie man klimaschädliche Gase einsparen kann. Und da ist, glaube ich, eine echte Schwäche dieser Zertifikatsysteme, weil man eben nicht dann auch flexibel Zertifikate aus dem Handel nehmen kann, wenn man sagt, okay, die Industrie bricht um 5% ein. Ja. Und wir wollen aber trotzdem, dass klimaneutrales Verhalten in der Wirtschaft weiter gefördert wird oder weiter eben auch motiviert wird. Und da, glaube ich, würde eine CO2-Steuer, wenn sie klug und richtig gemacht wird, diesen Fehler würde sie heilen oder heilen können.
Das kann man so sehen. Sich anders, muss ich noch mal kurz einhaken, weil eben diese Fehler eben mit der letzten Reform eigentlich behoben wurde. Seitdem ist es möglich, Zertifikate aus dem Markt zu nehmen. Seitdem ist es möglich, flexibel wieder einzusteuern.
Man muss dann eben zum Beispiel die Polen auch davon überzeugen, dass gerade Zertifikate...
Diese Reform ist schon durch.
Okay, Herr Quaschning, was macht mehr Sinn? Emissionshandel oder CO2-Steuer?
Vom Erfolg messen. Und irgendwie am Erfolg sehen wir, dass also der Zertifikatehandel ja wunderbar war, aber zu keinerlei wirklich signifikanten Rückgang der CO2-Emissionen. Ja, also minimal, aber nicht bei dem, nicht mal ansatzweise bei das, was wir für den Klimaschutz. Wir reden um eine Steigerung des Rückgangs der CO2-Emissionen in Deutschland um den Faktor 5, den wir daneben liegen. So, dann kann das natürlich so. Was wir jetzt machen dürfen, wir dürfen pro Kopf die nächsten 30 Jahre noch 2 Tonnen CO2 ausstoßen, wir sind bei 10. Das heißt also, wenn man das wirklich über einen Zertifikatehandel machen würde, müsste ich so stark die Zertifikate aus dem Markt nehmen, dass die dann auch irre teuer werden. Und dann haben wir genau die Verwerfung in der Wirtschaft, die man nicht haben wird. Das heißt, die Wirtschaft wird dann immer schreien, Zertifikate, aber bitte so viele auf den Markt schreien, dass es uns nicht auf den Markt geben, dass es uns nicht wehtut. Und dann haben wir auch keine Lenkungswirkung. Also insofern
macht eine CO2-Steuer mehr Sinn.
Auch die muss entsprechend mittlerweile, weil wir 30 Jahre zu spät sind, sehr hoch sein. Also früher oder später werden wir hohe Abgaben haben, die den einen oder anderen belasten. Sonst werden wir nicht mit den Emissionen runterkommen.
Und da ist ja dann, wenn man jetzt, wir wollen ja noch mal ein bisschen auf die aktuelle Politik und auf die Parteien schauen, ist eine CO2-Steuer dann sozial gerecht?
Man kann sie sozial gerecht machen. Das hat man in der Schweiz gemacht. Da gibt es ein Rückvergütungssystem. Das heißt also, man hat das eingeführt, dass man eine CO2-Steuer macht, die mittlerweile auch relativ hoch ist. Und die Einnahmen werden dann wieder pro Kopf zurückvergütet. Das heißt, die Bürger, die dann sehr hohen CO2-Footprint haben, zahlen bei dem System drauf. Diejenigen, die einen geringeren Footprint haben, das sind meistens auch die ärmeren Leute, weil die sich nicht so viel Wohnraum leisten können, weil die auch vielleicht nicht so viel Auto fahren oder gar kein Auto haben, die kriegen dann was rückvergütet. Und in der Schweiz hat das dazu geführt, dass die sozial schwachen Haushalte sogar bevorzugt wurden. Also insofern ein funktionierendes System gibt es, Beispiel Schweiz.
Also ich glaube, bei dieser CO2-Bepreisung ist das Wichtigste, was man mitnehmen sollte, ist, es kann nur ein Instrument von mehreren sein. Es ist nicht die Wunderwaffe, die quasi alle anderen Instrumente ersetzt, einfach weil die Preise, egal ob Besteuerung oder Zertifikate handeln, nur schrittweise steigen können, damit sich die Marktteilnehmer darauf einstellen können, damit sie die entsprechenden Investitionen tätigen können. Und das wird zum Beispiel im Energiesektor, werden wir nicht so schnell Preise sehen, dass die Erneuerbaren von alleine zugebaut werden. Und ganz ähnlich haben wir auch, egal bei welchem Instrument, zum Beispiel die Probleme bei der energieintensiven Industrie, die im internationalen Wettbewerb ist. Mhm. Wenn wir die voll mit dem Preis belasten würden, dann würden die abwandern. Und das will keiner. Das heißt aber dann auch, dass man dann ja nicht sagen kann, dann braucht es für die nicht irgendein anderes Instrument, damit die auch ihre Energieeffizienzpotenziale heben. Das heißt, dadurch, dass wir in einer globalen Welt leben, wo nicht alle Länder gleichzeitig eine CO2-Bepreisung einführen werden, werden wir immer einen Instrumentenmix brauchen. Und so wichtig eine CO2-Bepreisung ist, sie kann nicht die anderen Instrumente erschlagen und ersetzen, leider.
Aber das Elegante an der CO2-Steuer wäre ja eben tatsächlich, dass die Technologie offen ist. Also, dass ich dann nicht mehr einen Umweltminister habe, der sagt, ich finde E-Mobilität toll, und einen Verkehrsminister, der sagt, also mir wäre viel lieber die Häuser würden ordentlich gedämmt, und ein Bauminister, der sagt, also mir ist eigentlich alles egal, aber Hauptsache bei mir in Bayern passiert nichts. Also wenn man eine CO2-Steuer hätte, dann hätte man eine technologieoffene Lösung, wo eben sich am Ende tatsächlich die beste und die umweltfreundlichste Technologie durchsetzt und diejenigen am meisten Energie sparen, die es am besten können. Und das ist ja das, was im Moment nicht passiert.
Und
nicht? Ja.
Die Dynamik des Marktes nutzen, genau, um die Sektorenintegration voranzutreiben.
Also erneuerbare. Im Augenblick hat man eben überall noch so ein Fieselsprogramm, wo mal E-Tankstellen und mal Dächer und mal
Photovoltaik. Aber gehört nicht die Ehrlichkeit dazu, dass es kostet überhaupt beim Thema Klimaschutz? Also bei der SPD, die Umweltministerin Schulze sagt, die SPD macht eine verlässliche Klimapolitik, die Grünen nicht, wenn wir achten darauf, dass Deutschland Industrieland bleibt und dass es sozial gerecht zugeht. Also, dass man, funktioniert das eigentlich, oder dass man Klima und Soziales verbindet, oder ist das, muss man eigentlich ehrlich sein und sagen, es kostet, wird uns alle teurer?
Ja, man muss ja der Ehrlichkeit halber sagen, dass auch die Instrumente, die jetzt verwandt werden, also auch die Förderung der E-Mobilität, kosten ja etwas. Also man kann auch da rechnen, wie viel kostet uns da die Tonne CO2. Das sind ein paar hundert Euro im Moment. Bei den Erneuerbaren, da sehe ich es gar nicht so eng. Es wird ja mal gesagt, die sind wettbewerbsfähig. Die neuen Windparks, da sind sie bei 20, 30 Euro die Tonne CO2. Ich glaube, die können demnächst schon im Markt überleben. Und wenn man so eine CO2-Steuer oder den Emissionshandel eben einführt, dann kann man oder muss man sogar eigentlich auch nationale Instrumente zurückfahren. Das ist ja der eigentliche Gedanke, dass man sozusagen Förderinstrumente für eine marktwirtschaftliche, technologieoffene, Linie abbaut, um dann eben zu gucken, wo sind die besten Potenziale und nicht spezielle Technologien fördert. Denn damit sind wir ein bisschen, in die falsche Richtung gerannt.
Nochmal als Ingenieur. Das heißt, wir können hier in Deutschland relativ gut skizzieren, wie die Technologien sind. Also wir werden in den nächsten 10 Jahren keine Rocket Science irgendwie entwickeln, wo wir sagen, okay, da fällt irgendeine Technologie vom Himmel, die wir noch gar nicht auf dem Schirm hatten, die jetzt uns in 10 Jahren rennt, dann ist alles gut. Gelöst, genau. Ja. Also das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das hätten wir schon irgendwie zumindest mal ein bisschen auf dem Radar. Das heißt, die Technologien, die wir kennen, kann man auch durchdeklinieren. Wasserkraft, wir haben keine Berge, Biomasse, wir sind irgendwie in dicht besiedeltes Land. Es bleiben Solar- und Windenergie für die heimische Erzeugung übrig. Und dann kann ich jetzt irgendwie noch so eine CO2-Abgabe machen. Wenn die Rahmenbedingungen für den Aufbau der Windenergie nicht sind, dann kann ich irgendwie 500 Euro pro Tonne abrufen. Das heißt, ich muss auch schauen, dass dann gleichzeitig die Rahmenbedingungen für den Aufbau der Technologien, wo ich weiß, dass ich die definitiv brauche und auch keine Alternative in den nächsten 20 Jahren habe, dass die dann stimmen.
Ja. Und dann aber nochmal die Frage, müssen wir uns daran gewöhnen, dass es eben alles teurer wird? Und
es wird teurer, wenn wir nichts machen. Wir hatten ja letztes Jahr ja schon den Klimawandel und auch die Industrie ist ja schon geschädigt. Also BASF hatte letztes Jahr eine Gewinnwarnung rausgeben müssen, weil aufgrund des Dürresommers die ihre Rohstoffe den Rhein nicht mehr runterschippern konnten. 250 Millionen Euro Schaden. Und das ist ja erst der Anfang. Das heißt, beim Klimawandel gehen wir davon aus, dass sich das Ganze potenzieren wird und wir ganz andere Dimensionen haben. Und es ist eine Frage der Zeit, wann, also wenn wir jetzt gar nichts tun, wird irgendwann die Klimaschäden auch für die deutsche Wirtschaft so viel größer sein als das, was wir vermeintlich jetzt ausgeben, um es abzuhalten, dass wir es aber tunlichst daran beraten sind, jetzt schnell einzusteigen.
Aber so versucht Frau Weinfeld jede Partei ja dann doch noch so eine andere Nische zu finden. Also die SPD, da geht es dann um das Soziale, die FDP sagt, es geht um die individuelle Freiheit. Also wie beurteilen Sie das, wie die Parteien damit umgehen mit diesem Thema?
Also ich glaube schon, dass es da eine neue Ernsthaftigkeit gibt und dass es auch eine gewisse Demut wächst vor der Ineffizienz der eigenen Entscheidungen der vergangenen 20 Jahre. Also ich glaube schon, dass wir tatsächlich in einer Situation sind, in der viele bereit sind, neu zu denken. Und das muss man, glaube ich, anerkennen. Und da muss man tatsächlich auch sagen, Politik lebt ja auch davon, dass sie Fehler korrigieren kann und dass sie...
Wobei die AfD ja noch nicht davon ausgeht, dass es den Klimawandel, dass der Menschen gemacht ist.
Ja gut, also ich meine, die AfD ist im Moment in keiner Regierung. Es sieht auch nicht so aus, als würde sie in absehbarer Zeit in einer Koalition sein. Und das ist natürlich auch eine politische Meinung, die ihren Platz im Spektrum hat und auch haben darf und haben muss. Also das ist, glaube ich, darüber müssen wir nicht streiten und darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber die Frage, wenn man sich anschaut, eben wie viele Parteien denken über eine vernünftige CO2-Steuer nach, dann sieht man eben, dass das längst diese Nische der grünen Intellektuellen verlassen hat und dass das eben in ganz vielen Parteien ernsthaft erwogen wird, ernsthaft diskutiert wird und natürlich auch die Fußnoten ernsthaft diskutiert werden und dass eine SPD sich wahnsinnig schwer damit tut, die Frage zu beantworten, gibt es da eine soziale Komponente, wie darf die ausfallen und wie groß muss die am Ende sein, um zustimmungsfähig zu werden. Das finde ich ist nicht nur legitim, das ist notwendig, das ist die Aufgabe dieser Partei.
Und ist es nicht, Herr Bormann, wie sehen Sie es dann, die Rolle der Grünen, weil es ist ja einfach in der Opposition etwas zu fordern. Sehen Sie da oder würden Sie einen grünen Kanzler befürchten, wäre das schlimm für Sie? Als Verband?
Es kommt darauf an, wie dann die Politik tatsächlich gestaltet wird. Also es gibt ja ohne Frage im Grünen Parteiprogramm schon ein paar Sachen, die der Industrie, und ich rede jetzt nicht von der Kohleindustrie, die ist bei uns im Verband nicht ansässig, sondern der verbrauchenden Industrie, die schon Bauchschmerzen macht. Also wie gesagt, die letzten Jahre haben gezeigt, und das EEG ist von Rot-Grün in Gang gesetzt, die Preise sind extrem hoch. Und das ist einfach ein Problem für die verbrauchende Industrie, also für produzierendes Gewerbe, stromintensive Industrie. Unsere Unternehmer sind weltweit unterwegs, da fallen die Energiepreise im Zweifel eher. Gleichwohl will man was für Klimaschutz machen, aber die Kosten sind natürlich auch immer ein Punkt, den es zu beachten gilt. Und da sind einige schon an der Schmerzgrenze. Das ist ein Problem. Wenn man davon ausgeht,
was heißt, wenn Sie über die Schmerzgrenze ginge, hieße das Arbeitslosigkeit, also dass Menschen in die Arbeitslosigkeit gingen oder wie? Was heißt das, wenn Sie die Schmerzgrenze überschreiten müssen?
Ja, das ist einfach, irgendwann fällt man im Wettbewerb zurück und dann ist es eben so, dass auch schleichend Industrie abwandert. Familienunternehmer sind da noch ein bisschen anders, die versuchen immer den Standort zu halten mit Biegen und Brechen. Aber irgendwann geht es einfach nicht mehr, weil der Abstand eben auch durch Qualität und Effizienz nicht mehr weggemacht werden kann, der in den Strompreisen zu globalen Wettbewerbern besteht.
Ich würde gerne zu dem Erneuerbaren Energiengesetz jetzt mal sagen. Aus meiner Sicht ist das bei all den Fehlern und all den Problemen, die auch damit verbunden waren, ist das Wichtigste, was wir klimapolitisch in Deutschland hingekriegt haben. Wir haben den erneuerbaren Energien, Wind und PV, einen Massenmarkt geschafft. Der hat dazu geführt, dass diese Technologien wirksamer wurden, dass sie billiger wurden, dass es eine Preisentwicklung gegeben hat, die unglaublich ist und dass heute weltweit mehr in...
Dass heute weltweit... Dass sie in China produziert werden, aber trotzdem
wurde das angestoßen durch das Erneuerbare Energiengesetz und heute wird weltweit mehr in Wind- und Solarenergie investiert als in Neuanlagen von Atomkraft, Gas, Kohle, große Wasserkraft zusammen. Und dieser Schritt, dass dieses Erneuerbare Energiengesetz hat einen ganz wesentlichen Beitrag daran, dass die Energiewende inzwischen weltweit läuft, aber leider aber eben noch nicht das Tempo hat, genau, das wir brauchen, um die Klimaziele zu erreichen.
Und in Deutschland, genau, zu Preisen geführt hat, die ganz offensichtlich das Ziel der Bundesregierung, die Klimaziele zu erreichen, nicht getroffen hat.
Nein. Die erneuerbaren Energien haben auch einen immensen Beitrag, dass wir nicht noch weiter von den Klimazielen entfernt sind. Ich gebe Ihnen völlig recht, dass da früher hätte anders gesteuert werden müssen. Aber das erneuerbare Energiengesetz als Ganzes und als Projekt ist genau das, was Industrieländer machen müssen. Wir müssen die Technologien entwickeln, billig machen, die es weltweit ermöglichen, dass die Energiewende und Klimaschutz Fahrt aufnehmen.
Im Verkehrssektor haben wir das eben auch nicht gemacht. In der E-Mobilität sind wir nicht so führend wie China zum Beispiel.
Das ist ja ein Problem.
Ja, genau, das ist ein Problem. Herr Quaschning. Was würden Sie jetzt sagen, wenn Sie mit am Kabinettstisch sitzen würden, was wäre so eine Maßnahme, wo Sie sagen, das würden Sie jetzt als erstes mal machen?
Wir brauchen einen ganzen Maßnahmenkatalog mittlerweile. Wie gesagt, wir müssen das Tempo der Energiewende um den Faktor 5-6 steigern. Also wie gesagt, CO2-Steuer, das sind alles ja Sachen, die wir schon durchdiskutiert haben. Ich glaube aber, was ganz wichtig ist, dass wir versuchen, das parteiübergreifend hinzubekommen. Weil das Brett, was wir jetzt bohren müssen, ist wirklich so dick, dass wir also jetzt irgendwie, was wir hier diskutiert haben, wird alles annähernd nicht ausreichen, um wenn wir wirklich die Klimaziele erreichen wollen. Das werden die Grünen nicht alleine schaffen können. Und wenn wir dann wieder so dieses Kräftespiel haben, die Grünen wollen was, die CDU versucht irgendwie wieder zu verhindern und wir einigen uns auf einen Kompromiss, wird dieser Kompromiss dahin führen, dass wir keine Chance haben, auch nur ansatzweise die Lebensgrundlage unserer Kinder zu erhalten.
Würden Sie denn sagen, dass da bei allen Parteien das gleiche Problembewusstsein ist, dass man das parteiübergreifend machen könnte?
Nein. Definitiv nein. Also man sieht bei den Regierungsparteien, die haben gesehen, die haben eine Wahl verloren. Am Anfang hieß es, wir müssen jetzt mal anders kommunizieren. Jetzt fängt man an, ein bisschen drüber nachzudenken, aber wir sehen, also die Bundesregierung plant jetzt auch noch den Dachausbau von Photovoltaikanlagen, die Vergütung komplett zu streichen. Mittlerweile ist es so, dass bei den Photovoltaikunternehmen keine Leute mehr eingestellt werden. Und das hätte man sofort auch zum Beispiel korrigieren können. Stattdessen geht man jetzt halt in die Sommerpause und lässt solche Sachen erstmal weiterlaufen. Ich sehe da noch keinerlei Ernsthaftigkeit. Es geht darum, Wähler zurückzugewinnen, ja.
Sie sehen bei der SPD und bei der CDU keinerlei Ernsthaftigkeit, was das
Momentan
Thema Klimaschutz?
Nicht wirklich. Also die wollen Wähler zurückgewinnen, ja. Also bislang hat man ja, also bis vor der Europawahl hat man ja darauf gespielt, dass dieses Thema von selber wieder verschwindet. Nicht? Also man hat so die auf Abstand gehalten, Schulschwänzer von der jungen Generation, man hat das Thema ja gar nicht ernst genommen. Dann kam die Europawahl dazwischen, ja, und dann hat man gesehen, zum ersten Mal gab es eine Veränderung bei der Sonntagsfrage. Und erst seitdem sind sie aufgewacht und versuchen auch, sich Gedanken zu machen. Aber was dabei rauskommt, ich will die Ziele sehen und ich will auch sehen, dass die CO2-Emissionen runtergehen. Bis dahin ist für mich alles unglaubhaft, was auf dem Tisch ist.
Aber ich glaube, was man eben schon diskutieren muss, und da sind Sie beide, Herr Schäfer und Herr Quaschning, ja in einem echten Widerspruch. Wie Sie sagen, wir müssen die Arbeitsplätze in der Photovoltaik unbedingt erhalten und ausbauen. Und Sie sagen, die Technologie muss so billig werden, dass sie weltweit irgendwie auch einsetzbar ist. Und es ist doch ganz offensichtlich, dass Technologie, die in Deutschland nicht nur entwickelt wird, sondern auch produziert wird, so teuer ist, dass sie eben nicht weltweit, dass sie noch nicht mal mehr in Deutschland eingesetzt werden kann. Und das heißt doch, wenn man der Auffassung ist, Klima ist das Thema Nummer 1, 2 und 3, dann muss man eben auch sagen, ja, und die Produktion dieser Technologie wird nicht in Deutschland stattfinden. Und da finde ich, kann man nicht auf der einen Seite sich hinstellen und sagen, wie furchtbar, da werden jetzt Arbeitsplätze gestrichen und auf der anderen Seite sich freuen, dass die Technologie teuer geworden ist. Das eine und das andere hängt zusammen und beschreibt doch den politischen Grundkonflikt, in dem dieses Land lebt und auch leben wird. Und da finde ich es nicht ganz gerecht zu sagen, die nehmen das nicht ernst und denen ist es egal. Die müssen, die großen Parteien und die Regierungskoalition, die müssen einen Interessenausgleich herbeiführen. Und dieser Interessenausgleich besteht tatsächlich auch in Arbeitsplätzen in der traditionellen im Maschinenbau, im Automobilbau, in der pharmazeutischen Industrie.
Aber das ist umso wichtiger, dass es parteiübergreifend gehen müsste.
Ich bin mir nicht sicher, ob man mit parteiübergreifend, wenn man wie Herr Quaschning meint, die sollen jetzt alle das machen, was die Grünen wollen, das ist parteiübergreifend, wie es nie funktionieren wird in einem demokratischen System. Parteiübergreifend heißt auch, dass man die Interessenlagen der anderen erkennt und ernst nimmt und dass man auch die Interessenlagen der Wähler anerkennt und ernst nimmt. Und das heißt,
62% zum Beispiel gegen eine CO2-Steuer sind, obwohl sie viele sagen, dass sie sind natürlich, Klima ist ihnen ganz wichtig, aber für die CO2-Steuer sind sie
dann auch nicht. Wenn man der Überzeugung ist, dass eine CO2-Steuer das Richtige ist, dann muss man dafür werben. Dann muss man den Rücken gerade machen und sagen, wir glauben, dass es richtig ist. Wir denken, dass man dafür viele andere Instrumente abschaffen kann. Und wir glauben, dass es keinen anderen Weg geben kann. Und dafür muss man sich dann auch wählen lassen. Aber zu sagen, macht jetzt alles das, was Herr Habeck und Frau Baerbock wollen, ist ein kleines bisschen
Also Moment, ich bin auch nicht der Meinung, dass die Grünen die richtigen Parteien haben. Also insofern ist hier als Grünen-Anhänger abgestempelt zu werden, also das weiß ich dann komplett von mir. Das ist Zufall. Ja. Aber die Frage ist ganz einfach, wer hat den Interessensausgleich für die junge Generation, die die Folgen einfach ausbieten muss, und die wurde von der Politik überhaupt nicht ernst genommen und komplett vernachlässigt, und wir haben im Prinzip gar keine Partei, die sich bislang wirklich dafür eingesetzt hat, diesen Interessensausgleich zu machen. Und was wir dann diskutieren, wir müssen natürlich an den Erfolgen messen. Das heißt, wir machen jetzt eine Politik, wo wir sagen, es gibt einen CO2-Rückgang und jedes Jahr wird überprüft, ob der eingehalten wird oder nicht. Und wenn der nicht eingehalten wird, dann treten wir diese ganzen Maßnahmen in die Tonne und beschließen andere.
Parteiübergreifend ist das falsche Wort. Ich wünsche mir einen Wettbewerb um die besten Konzepte. Und der findet noch nicht ausreichend statt aus meiner Sicht. Und ich erwarte von allen Parteien, dass sie kohärente Lösungen anbieten, um die Klimaziele, die sie in Paris mit beschlossen haben oder im Bundestag dann ratifiziert haben, um die auch zu erreichen. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, vor der wir stehen. Und wir brauchen diesen Wettbewerb der besten Ideen, weil das ist ein extrem komplexes Projekt.
Aber da muss man diesen Wettbewerb eben auch aushalten.
Natürlich. Wobei man fairerweise auch sagen muss, dass natürlich gerade so eine Partei wie die CDU eben auch, andere Aspekte mit einfließen lässt. Also Stichwort Windkraftausbau. Wenn Sie sagen, wir brauchen in Deutschland 100% erneuerbare Energien, dann ist ja die Frage auf deutschem Boden, ja, nein. Also ich persönlich bin Brandenburger und da wollen die Leute einfach keine Windräder mehr vor der Tür. Und das gehört zur Ehrlichkeit dazu, wenn wir sagen, wir produzieren das alles auf heimischem Boden. Wir haben noch nicht mal den Stromsektor. Wenn wir weitergehen und sagen, wir brauchen auch den Autosektor und den Wärmesektor, dann steht alles mit erneuerbaren Energien voll. Dachanlagen, bin ich voll bei Ihnen, gute Lösung.
Was machen Sie dann?
Aber dann muss man eben überlegen, ob man den nationalen Fokus eben auch ein Stück weit aufgibt und sagt, wir importieren auch grüne Energie, wir importieren auch CO2.
Dann haben wir tausende von Leitungen, die wollen die Leute auch nicht haben.
Die Japaner zum Beispiel machen zu, die bauen ihre Photovoltaikanlagen in sonnenreichen Regionen und wandeln es dann um in Wasserstoff zum Beispiel. Ist eine Möglichkeit. Das können Sie mit dem Tanker ohne Probleme.
Viermal so teuer.
Die Erneuerbaren waren auch viermal so teuer. Ja. Und jetzt haben wir die Kosten rausgekriegt.
Aber die Frage ist ja, wenn es darum geht, ob parteiübergreifend oder sozusagen, wenn man sagt, das ist eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft, und nicht für alle Parteien, aber eben auch für die ganze Gesellschaft, gibt es einen Punkt, wo Sie was als Unternehmer was gelernt haben von diesen Fridays for Future-Schülern, wo Sie es gemerkt haben, da müssen wir eigentlich auch, oder die müssen auch was von uns lernen, da müssen wir irgendwie in den Dialog kommen für dieses Ziel, was Sie ja mit unterschreiben.
Genau, das ist der Punkt. Man muss in den Dialog kommen. Also dieser Wettbewerb um die besten Ideen. Manche sind halt bei der Endklientel, sag ich mal, klar, die Grünen sind in der Stadt viel gewählt, da stören die Windräder nicht groß. Ne? Bei der CDU in der Landbevölkerung, da ist die Meinung halt eine andere. Und da muss man sich eben austauschen und gucken, wie man am besten zusammenkommt. Da ist eine Lösung aus meiner Sicht, zum Beispiel den nationalen Fokus mal aufzugeben und eine europäische Lösung zu finden. Damit hat die SPD zum Beispiel auch geworben, Klimaschutz, Europa ist die Antwort. Man behält aber den nationalen Fokus bei. Und so müsste man da eigentlich rangehen, um die Interessen zu vereinen, aus meiner Sicht. Ja. Ich weiß auch nicht, warum das ein Problem sein sollte.
Ja. Aber nochmal konkret die Nachfrage. Sie als Verband, als Unternehmerverband, wenn Sie auf diese Schüler gucken, gibt es da was, wo Sie sagen, ja, da müssen wir auch was ändern?
Wir begrüßen das durchaus, dass die Schüler sich engagieren, dass sie pro Klimaschutz sind. Das ist bei uns ja im Prinzip dieselbe Zielstellung. Über die Instrumente muss man sich dann im Prinzip unterhalten.
Sie haben ja einen Generationskonflikt im eigenen Haus. Nicht? Alle Familienunternehmer lassen ihre Kinder in Wittenherdecke studieren. Die wählen alle Grün und die Kinder gehen zu Fridays auch, for Future.
Es würde Sie wundern, auch die älteren Unternehmer sind da sehr dabei. Also die Mitglieder haben auch in den letzten Jahren massiv in Energieeffizienz investiert. Wir haben unzählige Unternehmer, die auch mit erneuerbaren Energien arbeiten, in der Eigenversorgung, Photovoltaikanlagen, teilweise sogar Windanlagen. Da ist wahnsinnig viel passiert. Die sind schon sehr dabei, sich da zu engagieren.
Weil Sie ja gesagt haben, man soll auch den Blick eben, man soll nicht nur national denken. Herr Schäfer, die deutschen Umweltverbände haben ja die Kanzlerin aufgefordert, jetzt beim EU-Gipfel, der ja morgen beginnt, da nochmal mehr für eine klimaneutrale EU zu kämpfen. Wie wichtig ist das, dass wir das eben dann nicht nur in Deutschland diskutieren? Ist das eine größere Chance?
Also die sogenannte Langfriststrategie, die die EU-Kommission im November vorgelegt hat, die sagt, wir wollen spätestens 2050 klimaneutral sein. Das ist noch nicht das, was wir für Paris brauchen, aber es ist jetzt im Moment möglich und es liegt auf dem Tisch und es wäre ein gewaltiger, wichtiger Schritt, wenn die EU diese Langfriststrategie annimmt. Mhm. Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich gestern explizit dafür ausgesprochen. Allerdings wird das nur gelingen, weil immer noch zwei Länder da sehr stark dagegen sind, wenn tatsächlich Angela Merkel da auch massiv reingeht und sich explizit dafür einsetzt und die Verhandlungen auch mitführt, um diese Langfriststrategie jetzt beschlossen zu bekommen. Das wäre für den internationalen Klimaschutzprozess so wichtig, denn wir wissen ja, alle sogenannten NDCs, also das sind die Klimaziele bis 2030 aller Paris-Vertragsstaaten, wenn man die zusammenzählt, dann haben wir erst ein Drittel der Einsparungen geschafft, die wir brauchen nach Antonio Guterres. Und um diesen Prozess voranzubringen, dass jetzt immer mehr Länder sich höhere Ziele setzen, da ist eine relevante Staatengruppe nicht denkbar, wenn nicht die EU dabei ist. Und deshalb ist der Gipfel morgen so wichtig und deshalb hoffen wir da, dass die Bundeskanzlerin ganz hart verhandelt und nicht
dass
nur
Deutschland da nochmal Vorreiter sein kann.
Und
vielleicht
und da sind die Signale gemischt im Moment, die wir aus der Bundesregierung hören.
Okay, Frau Weidenfeld, glauben Sie, dass diese Demos, dass das Klimaschutz das Top-Thema ist, dass das noch ein bisschen bleibt oder ist das nur so eine Sache, die mal kurzfristig jetzt mal aufflammt?
Also nach den Gesetzen der Aufmerksamkeitsökonomie würde ich jetzt nicht eine Wette drauf machen, dass es ein Selbstläufer ist. Also das hat natürlich viel mit dem Wetter zu tun, nicht? Also wir hatten im letzten Jahr einen heißen Sommer, in diesem Jahr in einigen Gebieten Deutschlands ebenfalls einen heißen Sommer. Wir haben Unwetter und da glaubt man, da ist man wacher für das Thema Klima, auch wenn man nur über Wetter redet. Ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich ein Selbstläufer ist. Warten wir mal auf die nächste Euro-Krise, dann wird man sehen, wie viel politische Energie
investiert ist. Genau, das Bewusstsein ist auf jeden Fall größer geworden. Ganz herzlichen Dank für diese Diskussion in dieser Phoenix-Runde. Herzlichen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Das war die letzte Runde in dieser Woche, weil morgen ist ja zumindest in einigen Teilen Deutschlands ist ja Feiertag. Ich darf mich verabschieden und übergebe jetzt an Phoenix der Tag und Michael Kronz moderiert. Schönen guten Abend.